Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerin, danke, dass du hier bist. Bevor es losgeht, möchte ich dir von dem heutigen Sponsor des Podcasts erzählen. Was ich immer wieder bei jedem Gast bemerke, ist, wie wichtig Bücher für die persönliche, aber auch für die fachliche Entwicklung sind. So schön es auch ist, ein neu riechendes Buch, wir alle kennen es, in deinen Händen zu halten, so unpraktisch ist es auch im Alltag. Zum Beispiel beim Autofahren, Fahrradfahren, Spazierengehen oder auch beim Sport. Bei Audible gibt es hier die größte Auswahl von Hörbüchern aller Art. Und du bekommst als Hörer dieses Podcasts ein Hörbuch deiner Wahl geschenkt, wenn du über den Link in der Beschreibung ein kostenfreies Probeabo abschließt. Völlig freie Auswahl, du kannst jederzeit kündigen und behältst dein Hörbuch für immer. In der Beschreibung dieser Folge findest du den Link. Einfach draufklicken, anmelden, Buch aussuchen und entspannen. Und jetzt wird auch entspannt, denn jetzt geht es los mit dem Interview. Ich wünsche dir viel Spaß und danke, dass du dabei bist. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Arbeit mit Muße, dem Podcast, in dem ich mit Menschen spreche, die auf dem Weg sind oder bereits da sind, dass sie das tun können, was sie wirklich, wirklich wollen. Wir sprechen über deren Lebenswege, die getroffenen Entscheidungen, aber auch Tipps, Tricks und Routinen, damit wir alle davon lernen können und unseren ganz eigenen Weg noch besser weitergehen können. Heute ist die Anne Cork bei uns. Sie ist aus Medien bekannt, ist gebürtige Britin und eine mehrfach ausgezeichnete Autorin. Früher gründete und führte Anne ein sehr innovatives, preisgekröntes Unternehmen, welches jedoch 2011 nach dem 11. September Insolvenz anmelden musste. Über die Erfahrung der Insolvenz schrieb sie ein sehr erfolgreiches Buch, in dem sie für eine Kultur des Scheiterns eintritt. Insolvent und trotzdem erfolgreich. Heute ist sie bereits zweimal ausgezeichnet worden für das Scheitern. Da wollen wir natürlich besonders drüber sprechen. Aber was man auch nicht vergessen darf, Anne ist heute sehr erfolgreich, spricht über das Thema Scheitern auf vielen Kongressen, Bühnen dieser Welt, darunter auch im EU-Parlament, TEDx und vor über 1000 Frauen aus 95 Ländern auf dem Global Summit of Women. Anne, ich freue mich sehr, sehr, dass du dabei bist. Und magst du vielleicht einmal drei Stichwörter sagen, wie das war, im EU-Parlament zu sprechen?
Es ist eine ganz komische Erfahrung, wenn man auf einmal an einem großen, runden Tisch sitzt, den man im Fernsehen gesehen hat und nicht weiß, wie man sein Mikro anmacht und dann denjenigen, der neben einem sitzt, der aus einer Regierung kommt, bitten muss um Hilfe.
Wer war das?
Ich denke, das war die schwedische Regierung damals, die da saß. Es ist auch ein bisschen ein Weilchen her. Und hinter mir dann auch diese Boxen, wo ich dann in mehreren Sprachen gleichzeitig übersetzt werde.
Achso, nicht über Kopfhörer, sondern du hörst das richtig im Raum?
Nein, das hört man nicht, aber es wird dann im Livestream übertragen und man überlegt, was man dann für Fallen eingebaut hat in der Rede für die armen Übersetzer, die nicht damit rechnen, dass eine verrückte Engländerin über das Scheitern sprechen will, was nicht alltäglich bei der EU passiert.
Yeah.
Es war für mich überraschend, dass ich eingeladen wurde. Es war spannend, weil da war die Weltbank dabei und OECD war dabei und das deutsche Justizministerium war dabei.
Ja.
Und man steckt dann mitten in der Insolvenz und sitzt zu Hause und überlegt in der Pyjama, wie man die Miete bezahlt und wird dann als Stargast von der EU behandelt, während man dann erzählt, wie die Firma dann hops gegangen ist.
Wie kann man sich das denn vorstellen? War das eine Veranstaltung, wo auch, ich sag mal, Bürger und Bürgerinnen waren? Oder war das wirklich nur dieser große Tisch mit den ganzen Staatsmenschen? Was war das für ein Event?
Also sagen wir mal so, als ich mich dafür angemeldet habe, habe ich gedacht, dass es für die Bürger und Bürgerinnen ist und so eine kleine Veranstaltung.
Ja.
Und als ich da hingekommen bin, es war so, wie man es im Fernsehen sieht, wenn die Regierungen am Tisch sitzen. und war auch sehr spannend, weil ich die letzte Rednerin war. Und alle auf mich in der Pause zugekommen sind und gesagt haben, die hätten ihre Flüge umgebucht, damit sie mich noch hören können. Und ich dann überlegt habe, also wie es denen gehen wird, wenn sie dann wirklich mitbekommen, was das Thema ist.
Ja. Was hast du denn da gesagt? Was war das Thema, warum du eingeladen wurdest?
Es war wirklich so, dass die wissen wollten, was passiert mit Unternehmen und Unternehmern, wenn eine Insolvenz passiert.
Mhm.
Also wie fühlt sich's an? Was für bürokratische Hürden muss man nehmen? Wie ist die Sichtweise der normalen arbeitenden Menschen auf dieses Thema? Und was können sie verbessern in der Gesetzgebung? Es ist jetzt auch so, es ist einige Jahre her, seitdem ich da war, die haben jetzt auch von der EU einige Studien durchlaufen lassen, also was für eine Auswirkung diese Einstellung zum Scheitern auf Innovation und auch auf Gründungen hat. Also sie waren wirklich interessiert zu hören, was genau das beinhaltet.
Länderübergreifend oder hast du gemerkt, dass manche Länder sehr viel mehr interessiert waren als andere?
Es war länderübergreifend. Es war wirklich so, dass sie das mit Spannung erwartet haben. Mhm. Es war eine Zeit, wo sehr viele Insolvenzen waren in den verschiedenen EU-Ländern. Mhm. Und da hatten alle wirklich großes Interesse dran.
Wie war das danach? Also du hast jetzt im EU-Parlament gesprochen. Gibt es dann Applaus? Und stehen einfach alle auf und gehen oder ist dann so eine kleine Afterparty und man unterhält sich darüber? Wie ist das?
Es gab keine Afterparty, weil es eine Before-Party gab. Die Redner haben sich dann am Abend zuvor kennengelernt. Ja. Und das war dann auch schön, weil also ich hätte nie in meinem Leben gedacht, dass ich mit der Weltbank mich austauschen könnte über deren Studien zum Scheitern. Und das war einem Glas Wein abends. Mhm. Es war auch spannend, weil ich nicht gewusst habe, ob ich dann die Vorspeise zahlen kann. Weil das bei 24 Euro lag und ich wirklich dann in der Insolvenz war. Mhm. Und am nächsten Tag war das eher so, es gab ein paar Zuhörer, aber es gab ja viele Leute, die auf mich zugekommen sind mit Fragen zu dem, was ich erzählt habe. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, dass sie wirklich offen waren, zu hören, wie die Wirtschaft wirklich funktioniert, was also sehr unüblich ist. Man kennt sonst, dass politisch aktive Menschen immer zu Veranstaltungen kommen, 10 Minuten da sind und wieder gehen. Mhm. So war das nicht. Die haben mir Löcher im Bauch gefragt und andere haben gefragt, ob mein Buch übersetzt wird in deren Sprache, weil ich auch Deutsch geschrieben hatte. Ja. Da musste ich sie aber leider enttäuschen, weil also einen Verlag zu finden, der Insolvenz auf in allen Sprachen übersetzen wollte, war fast unmöglich.
Mega spannend. Da du im EU-Parlament was wollen wir natürlich auch wissen, wie du da hingekommen bist. Magst du mal einmal aufrollen, du hattest ja dein Unternehmen Trust in Business gegründet. Magst du einmal erzählen, die Gründung und auch natürlich, wie es gut lief und dann, was der Wechsel war?
Also die Trust in Business habe ich gegründet, weil ich sehr viele Jahre gearbeitet habe bei internationalen Firmen und sie immer das gleiche Problem hatten, dass sie auf dem deutschen Markt eine Niederlassung aufbauen wollten, alles Mögliche machen mussten und gemessen wurden an den Verkaufszahlen. Ja. Und immer fangen sie an mit einer Person und diese arme Person muss verkaufen wie wild und trotzdem dann auch sich mit der deutschen Bürokratie auseinandersetzen, was zwei gegensätzliche Sachen sind. Und ich habe meine Firma gegründet als Nebenberuf am Anfang, weil ich sicher sein wollte, dass nichts schief geht. Und habe dann also die Internetseite online gebracht und innerhalb von 48 Stunden habe ich 2 Silicon Valley Firmen als Kunden gehabt.
Wie stellst du dir das vor? Warum? Also was hast du so Interessantes geschrieben, dass es die so schnell überzeugt hat und dass sie auch so schnell dich gefunden haben?
Sagen wir mal so, ich bin ein E-Mail-Aholic und auch ein Internet-Aholic schon immer gewesen. Okay. Da bin ich süchtig und da mag ich es ganz gern, unterwegs zu sein und ich betrachte so Kontakte immer so als eine Art Angeln gehen. Also ich bin so wie jeder Angler, der freut sich, wenn er ein Fisch am Haken ist. Ja. Und ich habe wahnsinnig viel geschrieben. Also ich tippe unheimlich schnell. Ich achte nicht drauf, ob Tippfehler drin sind, weil ich denke, die Menschen wollen Menschen haben und nicht perfekte Schreiben immer. Mhm. Und es ist auch sehr erstaunlich, dass Journalisten das auch gern mögen. Also sie mögen ganz gern zwischendrin keine Pressemitteilung haben, die so aussieht wie jeder andere, die sie jemals in ihrem Leben gesehen haben. Und sie reagieren sehr schnell. Ja. Und ich hatte keine Büroräume, noch gar nichts. Und schon hatte man über uns geschrieben in
USA. Du hattest nur ein Konzept.
Ein Konzept und die Erfahrung, dass die Firmen keine Buchhaltung machen wollen am Anfang, keine GmbHs gründen wollen, keine Büroräume suchen wollen, kein Marketing und so weiter und so fort, weil sie einfach keine Menschen haben, die das machen können. Und ich habe gedacht, mit schön Flexibilität und Fleiß, das kriegt man hin. Und so erfuhren sie über die Presse über uns. Mhm. Und dann passierten auch schöne Sachen. Zum Beispiel, ich bekam einen Anruf vom kanadischen Konsulat. Die Dame hat gesagt, sie möchte mich besuchen. Und dann fragte ich also, wie sie darauf gekommen ist, mich besuchen zu wollen.
In Deutschland dann?
In Deutschland. Ja. Und dann hat sie gesagt, ja, also in Kanada hätte die kanadische Regierung gelesen über mich. Und hätte sie gefragt, du bist doch in München, kennst du Diane Kowak? Und dann war die Frage, warum nicht? Und dann habe ich gesagt, dann kommen sie vorbei. Also, und so fing das an mit dieser Firma. Und das Schöne ist, dass die ausländischen Firmen immer das gern haben, wenn man sehr flexibel ist und wenn die das Gefühl haben, man brennt für das, was man macht. Und wenn sie sehen, dass man sich richtig einsetzt. Und ich liebe das, was ich mache. Und ich liebe das, mit Menschen zu tun zu haben. Und ich liebe das, Menschen erfolgreich zu sehen. Mhm. Und deswegen habe ich mich richtig reingehängt. Und diese ersten zwei Firmen sind sehr bekannte Unternehmen auch. Ja. Also es waren keine kleinen Unternehmen.
Gibt es beide jetzt auch noch? Also beide noch?
Beide gibt es noch.
Magst du so ungefähr das Geschäftsfeld sagen?
Also sagen wir mal so, wenn man also bei der einen Firma im Biotech-Bereich sich auskennt, gibt es eine, der sehr lange Börsenrenner gewesen ist, der aufgebaut wurde in Deutschland und da war ich dabei. Und dann gibt es so ein geografischer Verlag aus dem englischsprachigen Bereich, den man auch sehr gut kennt und für die waren wir auch tätig. Mhm. Und die haben uns empfohlen überall. Ja. Also die Menschen kennen Menschen. Und dann kam ein Schwall von Leuten und dann habe ich überlegen müssen, was machst du jetzt? Ja, und dann habe ich die Firma dann wirklich Vollzeit gemacht. Und dann
wie war dieser Moment in der, dass du, dann hast du das ja wahrscheinlich als Unternehmen gegründet, also du hast ja wahrscheinlich dann irgendeine Rechtsform gemacht?
Die Firma war von vornherein eine GbR.
Ach so,
mit
okay.
einer Freundin habe ich das gegründet am Anfang. Sonst lief das unter dem Namen Trust in Business, weil man dieses Vertrauen haben.
Ja, wie war das Gefühl dann, also als du, sag mal so, diesen anfänglichen extremen Erfolg hattest, dass das richtig lief, dass du tatsächlich diesen Sprung machst von, ich arbeite jetzt hier am Rechner und probiere Kunden zu bekommen, zu, ich brauche mehr Räume und brauche Mitarbeiter. Was war das für ein Gefühl?
Es war ein sehr gemischtes Gefühl. Die eine Seite war, ich war ja auch alleinerziehende Mutter von zwei Kindern damals, mittlerweile habe ich drei. Und das eine Gefühl war, wow. Dass das jetzt also nach vorne geht, das ist ja richtig toll. Und die andere Seite war, kann das alles wahr sein, dass ich das bin? Also ich weiß noch den ersten Tag, wo ich in meinem Büro gesessen, mit meinem eigenen Büro. Das war irgendwie surreal, weil so wenig Zeit vergangen war, in diesem riesen Bürogebäude zu sitzen und wirklich dann Leute zu haben, die dann vorbeikommen. Ich hatte, ja, sag ich mal, das Schöne war für mich, dass ich wunderschöne Menschen hatte, mit denen ich zusammenarbeiten konnte. Also ich hatte wirklich ein super Team von Mitarbeiterinnen. Leider hat sich kein Mann bei uns beworben. Oh. Also ich bin ja kein Männerhasserin, aber wenn keiner sich bewirbt, kann man ja auch nicht.
Dann kann man auch keinen einstellen. Ne?
Genau. Und wir, die waren ja alle irgendwie mit der gleichen Einstellung. Wir machen dann einfach etwas Tolles, bauen diese Firmen auf in Deutschland. Und wir hatten dann Heidenspaß und sehr viel Erfolg und waren dann überall in der Presse. Wurde unterschiedlich über uns berichtet, wurde in USA über unser Konzept berichtet und in Deutschland über die Tatsache, dass wir eine Frauenfirma waren.
Ach wirklich, kam dieses Gender-Thema auch auf?
Ja, war sehr spannend.
Also aus der anderen war Richtung, wirklich, dass ihr keine Männer anstellt, wirklich in dem Thema, oder?
Nee, so eher, wie wunderschön, dass es ein Frauenunternehmen gibt in Deutschland.
Also ihr wurdet aufs Podest gehoben?
Als ob das was Ungewöhnliches wäre, dass Frauen dann auch arbeiten. Ja. Genau. Hat aber auch nicht nur Nachteile, das hat auch Vorteile. Ja. Es ist auch schön, wenn man ein Frauenunternehmen ist, wo Frauen dann auch so wellenmäßig ein Thema waren. Mhm. Da haben sehr viele Politiker vorbeigeschaut und haben dann auch ihre Presseleute im Schlepptau gehabt. Und da gab es ja auch manchmal Aufträge, weil man uns in der Zeitung gesehen hat. Also es war ja nicht alles
ja, schlecht. Ja, ist ja auch irgendwie ziemlich cool, muss man sagen. Habt ihr auch gemerkt, dass das Konzept relativ früh schon irgendwie kopiert wurde? Oder wart ihr da tatsächlich sehr alleine mit?
Also es war so, dass wir Teile angenommen hatten, später, die es schon gab. Jetzt, also wir hatten einen Office-Service dann im Nachgang eröffnet, weil ein Kunde das von uns gewünscht hat. Aber tatsächlich gab es keine Unternehmen, die aus der Dienstleistung herauskamen und alles angeboten haben auf einer, ja, sag ich mal, sehr hohen Ebene. Ja. Weil wir hatten Buchhaltung, also wir haben zum Schluss von meinem Unternehmen 40 Buchhaltungen gemacht, wir haben Wirtschaftskontakte hergestellt, wir haben Events gemacht, wir haben Delegationen betreut, alles Mögliche, wir haben interkulturelles Training gemacht und ich hatte ja auch diese Fachexpertise im Team. Mhm. Ich bin ein Mensch, also ich plädiere immer dafür, Leute einzustellen, die besser sind, als man selber ist.
Ja, sehr schön.
Genau, und auch diejenigen zu unterstützen, dass sie auch wissen, wie toll sie sind, weil komischerweise es oftmals so ist, dass die Mitarbeiter gar nicht wissen, was sie alles können und man sie ermutigen muss, sich also so voll auszuleben in dem, was man auch tut. Es war mit dieser Phase schon sehr, sehr interessant mit den Unternehmen, weil wir für die Unternehmen ein Problem gelöst haben, das kein anderer gelöst hat. Also um auf die Frage zurückzukommen, es gab keine, der gesagt hat, geh du mal verkaufen und alles andere machen wir.
Ja.
Ja.
Wir hatten mal in einem anderen Podcast darüber gesprochen, wenn Mitarbeiter Fehler machen. Da hattest du erzählt, da hattest du diese schöne Geschichte erzählt, die du gleich am besten auch erzählen möchtest.
Ja, also ich muss sagen, es gibt Menschen im Leben, die einen prägen. Und ich habe einen Chef gehabt, der ein super People-Manager war. Mhm. Aber ich habe für mein Empfinden einen Kardinalfehler begangen. Da habe ich also die Gehälter aufs Fax gelegt für den Steuerberater und habe auf eine Kurzwahl gedrückt. Mhm. Und erst als die Empfangsbestätigung rauskam, sah ich, dass ich das an einem Distributor geschickt habe, der auch sehr oft in der Presse war. Und mir ist das Herz in die Hose gefallen und ich bin dann zum Chef gerannt und habe mich hingesetzt und habe gesagt, du musst mich jetzt kündigen. Mhm. Und er hat gesagt, also er möchte sich bedanken, dass ich vorbeigekommen bin und ab nächste Woche habe ich dann 10% mehr Gehalt. Und ich habe ihn gefragt, warum. Und er hat gesagt, weil Mitarbeiter, die Fehler dann auch kommunizieren, geben einen die Möglichkeit, Fehler auszumerzen. Mhm. Er sei der Meinung, also jeder macht Fehler. Aber wenn man proaktiv damit umgehen kann, ist das auch gut für Unternehmen.
Ja. Ich finde, das ist eine so coole Geschichte und eine so gute Reaktion oder Einstellung von dem Herrn damals gewesen. Da meine Frage. Hat dich das geprägt in deiner Führungsrolle dann in deinem Unternehmen? Hast du dich dadurch ein bisschen verändert?
Also ich denke mal, immer ist ja immer die Summe von allen Erfahrungen, die man gemacht hat. Ich bin auf die Welt gekommen als Mensch, der sehr gern positiv leben möchte. Das ist schon das Erste. Ich bin in einer Kirchenschule groß geworden. Da lernt man auch so einiges, was man dann vielleicht anwenden will oder auch nicht. Mhm. Also verschiedene Teile sind geblieben.
In England Beruf, noch, ne?
Entschuldigung. In England, ja. Genau, in England. Die Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, das ist das erste Unternehmen, in dem ich gearbeitet habe, waren Anwälte, werde ich auch nie vergessen. Ein Chef sagte zu mir, als ich kündigte, lebenslang, dürfte ich zurückkommen.
Oh, wow.
Ja, ich habe ein Schreiben von ihm, wo er mein Zeugnis auch übermittelt hat. Das steht auch da drin. Lebenslang, wenn ich einen Job brauche, soll ich mich melden. Und das fand ich eine hervorragende Art zu reagieren. Dann ging das weiter in Softwareunternehmen. Und da ein amerikanisches Softwareunternehmen, wo ich wahnsinnig viel lernen durfte. Und in dieses Softwareunternehmen war das so, hey, magst du jetzt Personal machen. Da habe ich gesagt, habe ich noch nie mit Personal was gemacht, aber wenn ich dann Ausbildung haben kann, ja, und wenn irgendwas nicht geht, ist auch gar kein Problem. Jeder muss lernen. Und Controlling habe ich auch ähnlich gemacht. Und so kam ich ja auch in diese Geschichte, eine Reihe von verschiedenen Managern zu haben, die Potenzial unterstützen wollten, die aber sehr positiv damit umgegangen sind, dass man lernt. Und eigentlich ist das ja auch richtig. Wer fängt an in einem Beruf und weiß alles? Wer ist schon Chef, wenn er dann den ersten Tag im Unternehmen hat und weiß mehr als jemand, der 20 Jahre lang das Unternehmen geführt hat, was alles in diesem Unternehmen passiert?
Das ist natürlich absurd.
Es gibt hervorragende Menschen, das hängt mit dem Können nicht zusammen. Es gibt viele Menschen, die super Können haben, aber es ist einfach so, man muss ja, wenn man Rad fährt, muss man auch ein paar Mal runterfallen, bevor das dann auch nach vorne geht. Und so ist das auch im Berufsleben. Und diese Menschen, finde ich, also sie haben mich beflügelt und mein Wunsch war das bei meinen Mitarbeiterinnen, sie zu entdecken, zu beobachten und sie positiv zu pushen.
Also sehr, sehr also, bewusst auch.
Ja, ich habe eine Mitarbeiterin gehabt, das ist meine beste Mitarbeiterin. Da gab es drei Situationen. Einmal kam sie zu mir und sagt, wir haben das und das und das. Und dann habe ich gesagt, das kannst du machen. Und dann sagte sie mir, kann ich das? Und dann habe ich gesagt, selbstverständlich kannst du das. Sonst hätte ich dich ja auch nicht darum gebeten, das zu machen. Und sie machte das wirklich, sie erledigte die Aufgabe besser, als ich sie jemals gemacht hätte selber.
Sehr gut, ja.
Also ich habe mich gefreut, dass ich recht hatte, aber es war wirklich schön. Dann kam sie einmal und sie hat einen Fehler gemacht. Und dann habe ich zu ihr gesagt, du, ist jemand gestorben dabei? Und dann sagte sie, nein, ist niemand gestorben. Dann habe ich gesagt, ja, dann ist das gut, weil also Leute wiederbeleben, das ist schwierig für mich, aber alles andere, glaube ich, können wir richten.
Sehr gut.
Und dann gab es eine Situation, wo sie sehr ungeduldig war mit dem restlichen Team. Und die ist eine absolute Überfliegerin, meine absolute beste Mitarbeiterin. Und habe ich zu ihr gesagt, du pass mal auf, setz dich hin, du musst dich jetzt zusammenreißen. Wenn du es nicht tust, muss ich dich kündigen.
Okay.
Und dann hat sie gesagt, also wieso? Dann habe ich gesagt, wir sind aber nur so stark wie das gesamte Team. Wenn jemand anders was nicht kann, dann müssen wir den tragen und helfen.
Yeah.
Wir sind eine Einheit. Und das hat sie auch verstanden. Und auch wirklich, also sie hat einen Job, sie ist HR-Direktorin von einem sehr bekannten Unternehmen heute. Cool. Und ich freue mich zu sehen, ich würde gern sagen, nicht gern sagen, aus was ihr geworden ist, weil ich wusste, dass das drinsteckt.
Ja.
Ich freue mich zu sehen, dass das alles rauskommen durfte.
Okay, da wir eben beim Scheitern schon mal kurz waren, also mit dem Runterfallen, sagtest du, magst du jetzt wieder einmal in deine Geschichte kommen mit dem Unternehmen? Was ist jetzt passiert, wonach das Hoch runterging?
Also, ich hatte mal bei meinem Unternehmen gerade die Bürofläche verdoppelt. Es war so, dass ich viermal so viele Anfragen hatte, als ich Fläche hatte. Und wir hatten Kunden, die in Untermiete gegangen sind, weil sie sagten, die räumliche Nähe ist schön. Und dann fing der 11. September an. In dem Moment, als es passierte, hat man nicht erahnen können, was es für eine Reichweite haben würde.
Ja.
Es bedeutete für uns, dass viele Firmen pleite gingen. Viele haben meine Rechnungen nicht bezahlt.
Da vielleicht einmal nochmal, wie groß war ungefähr prozentual der Anteil amerikanischer Firmen bei dir als Kundin?
Also wir hatten ungefähr 65%. Oh,
okay, also schon Mehrheit dann.
Aber es waren nicht nur die amerikanischen Firmen, die pleite gegangen sind, es waren viele andere, weil ihre Kunden ja
also eine Kettenreaktion.
In unterschiedlichen Ländern waren. Es war so eine richtige Kettenreaktion und die Menschen, also manche haben die Rechnungen nicht bezahlt, manche waren gerade so groß geworden, dass sie ausziehen konnten, weil wir einen Job gemacht hatten im Aufbau. Und dann war das so, dass ich so allmählich gemerkt habe, es ist eine andere Welt. Die Auftragslage war so, dass es immer wieder so ich habe immer gesagt, Kleckli-Aufträge reingekommen sind, sodass man nicht sagen konnte, man hört komplett auf.
Ja.
Wir haben saniert in der Hoffnung, das dauert nicht zu lang, diese Phase, dass man dann auch wieder fliegen kann, dass das dann auch richtig laufen würde. Und da fing ich an, so mitten in der Nacht durch die Wohnung zu geistern und zu überlegen, was jetzt, wie rette ich die Firma? Ich habe ja immer so einen Blog dabei gehabt. Und ich habe gedacht, das ist so, ja, in deinem Leben ist es immer so gewesen, wenn du mehr arbeitest, kriegst du alles hin. Dann habe ich dann noch mehr gearbeitet und noch mehr gearbeitet. Und am Ende war ich bei 19 Stunden am Tag. Saniert hatte ich, die Mitarbeiterinnen haben geholfen auch. Und dann war das so, dass ich gesehen habe, dass es wahrscheinlich schief geht. Und ich kam dann in diese Phase, als ein Investor sich gemeldet hatte. Er hat mich dann gebunden. Da musste ich unterschreiben, eine Geheimhaltungsverpflichtung, während er dann prüft. Und da war ich dann in der Situation, ich habe gesehen, wenn ich jetzt was bestelle, dann kann ich es nicht bezahlen, wenn er nicht einsteigt. Ich kann aber den Leuten nicht sagen, was da genau läuft. Und ich habe für mich beschlossen, egal was passiert, es gibt etwas, was ich nicht verlieren will, und das ist meine Ehre. Und deswegen habe ich alle Leute durchgerufen und erzählt, dass die Firma in Schwierigkeiten ist. Und habe gefragt, wenn ich jetzt bestelle, ist das okay?
War das Bewusstsein bei den allen Mitarbeitern vorher schon so stark da, oder kam das in diesem Moment erst richtig auf?
Bei den Mitarbeitern, also da meinst du dieses Bewusstsein für die Schwierigkeiten im Unternehmen?
Genau, also weil du gerade sagtest, dass wir in der Klemme stecken.
Ja.
War das vorher schon richtig bekannt, oder war das vorher so, es ist gerade schwierig, aber es ist noch nicht gefährlich?
Na, sie waren immer mit eingebunden. Ich habe das immer sehr offen gehalten, das Ganze, weil wir am Familienunternehmen waren, sage ich mal so. Ja. Da habe ich sehr viel Wert drauf gelegt, dass wir miteinander offen sind. Und ich finde, es ist auch dann schwierig, wenn man in einer schwierigen Phase kommt, zu sagen, dann machst du noch ein bisschen mehr Arbeit und erklärst nicht, warum. Also nicht in der Sklaverei, sondern also wir sind jetzt also in Schwierigkeiten. Aber wie schwierig das war, haben sie erst verstanden, als ich es ihnen gesagt habe. Und bei den Lieferanten, das war dann die Frage, geht man nach außen mit der Nachricht, man ist in Schwierigkeiten oder nicht? Und für mich war einfach wichtig, ich habe mir überlegt, was würde ich mir wünschen, wenn jemand in Schwierigkeiten ist? Und ich denke, man will es nicht natürlich, man kann aber damit leben, dass etwas schief geht, wenn man sicher ist, dass diesen Menschen einen respektiert hat. Wenn der Respekt fehlt, dann ist es um einiges schwieriger. Und ich wollte abwarten wegen den Arbeitsplätzen, ob jetzt der Investor einsteigt oder nicht.
Du hast das dann quasi abgesagt, verstehe ich das richtig?
Nein, ich habe das also mit dem Investor nicht abgesagt. Der Investor hat abgesagt, weil er gehört hat, der Irakkrieg fing an.
Okay.
Und dann hat er gesagt, er müsste so viel Geld reinpulvern, bis dann der Auslandsmarkt wieder in Gang kommt, dass er dann aussteigt. Und dann war klar, dass mir das passieren würde, was keiner haben möchte. Ne? Also dieses Gefühl mit dem eigenen Bild, ein ehrlicher Mensch zu sein und das zu vereinbaren mit, ich werde Menschen Geld schulden, obwohl sie mit eingebunden gewesen sind. Mein großer Wunsch war, dass sie alle das Geld bekommen.
Yeah.
Genau, da musste ich dann erstmal mich sortieren. Wer bin ich dann? Bin ich noch okay, wenn es jetzt so ausgegangen ist? Als Mensch okay.
Was war der Tag, an dem du was war das für ein Tag?
Also sagen wir mal so, das ist, wenn man ein Unternehmen hat, sehr schwer zu bestimmen, diesen Tag. Ist das der Tag, wo gar keine Aufträge mehr da sind? Ist das der Tag, wo man erkennt, dass man irgendetwas nicht bezahlen kann? Wann ist es soweit? Und ich habe einfach für mich beschlossen, und das war so ein Pakt, den ich mit mir selber geschlossen habe, wenn ich merke, dass ich im nächsten Monat die Kälte nicht bezahlen kann, dann bin ich pleite. Weil ich wollte ganz gern, dass die Mitarbeiterinnen, die wirklich also sehr viel für die Firma getan haben, nicht also die Leidtragende sind von dem, was ich mache. Natürlich, es ist nicht schön, wenn man dann insolvent wird. Die müssen neuen Jobs und so weiter und so fort suchen. Aber ich wollte, dass das fair ist. Und deswegen war das für mich der Punkt, wo ich die Reißleine ziehen musste.
Wie war das persönlich für dich in dem Moment?
Das war ein Gefühl der Lähmung. Also ich habe das Gefühl gehabt, ich bin Hauptdarsteller in einem Theaterstück, in dem ich nicht
sein möchte.
Gehöre. Das bin ja nicht ich. Also das kann nicht ich sein. Das Gefühl als alleinerziehende Mutter, ich habe mal eine Eigentumswohnung gehabt und das war mehr als zur Hälfte abbezahlt. Und immer wenn ich das erzähle, dann denken die Leute, oh ja, so viel Geld musste man dann, als die Wohnung dann weggenommen worden ist. Aber für mich, nach Hause gehen zu müssen und zu wissen, unser Zuhause ist weg. Also nicht die Immobilie als Wertgegenstand, sondern da, wo wir leben, alles schwimmt, absolut alles schwimmt. Das war sehr, sehr schwierig. Und noch schwieriger war das, also irgendwie Hilfe zu finden, weil niemand damals für Selbstständige zuständig war. Oh. Also man konnte hingehen, Verbraucherinsolvenzen gab es ja, sehr viele kostenlose Beratungen, aber Selbstständige haben sie abgelehnt zu dem Zeitpunkt. Und so kam ich ja hin, dass ich bei einem Anwalt mich melden musste.
Genau. Wie läuft dann sowas ab, wenn du jetzt quasi offiziell dich insolvent melden lässt? Was ist dann kurz der Weg? Also du sagtest gerade beim Anwalt und der setzt dann verschiedene Hebel in Kraft, dass du einfach offiziell dann als insolvent gältst?
Also man muss selber eine Meldung ans Gericht schicken.
Okay.
Ja, und dann wird ein Insolvenzverwalter bestellt, der kommt und der erfasst dann alles, was man besitzt. Und er erfasst dann auch alles, was im Betrieb ist. Man darf keine Entscheidungen alleine mehr treffen vor irgendetwas. Und ja, muss dann zuschauen, ein paar Monate lang, wie alles wegkommt. Genau. Also ich hatte kein Auto, kein Handy, keine Wohnung, war nicht krankenversichert, also und so weiter und so fort. Also ne, es, also die,
kein,
die
keine Wohnung, Wohnung blieb, heißt, also wo warst du dann?
Aber es war für mich dann so, sich zu bewerben um eine Mietwohnung und zu sagen, jetzt geht es um die Bonität. Ja, im Übrigen, ich bin jetzt pleite, ist natürlich nicht leicht. Also diese Perspektivlosigkeit ist ja auch mit drin. Und selber dann auch kein Geld zu haben, aber den Wunsch, dem Insolvenzverwalter zu helfen, sehr viel Geld aus dem Unternehmen herauszuholen und zu wissen, er kann es nicht ohne meine Mithilfe. Wohl wissen, dass nicht genug Geld im Unternehmen ist, dass er mich bezahlen kann. Laute schwierige Entscheidungen, die man dann auch treffen muss.
Yeah.
Und dieses Gefühl wirklich, wer bin ich? Wer bin ich, wenn ich in dieser Situation bin? Was macht mich aus? Und ich war ständig damit beschäftigt am Anfang mit, oh, das verlierst du und das verlierst du und das verlierst du und das verlierst du. Und zum Glück kam ich irgendwann mal auf die Idee, das Ganze umzudrehen und zu überlegen, was bleibt.
Sehr schön, ja.
Und das hat mir sehr geholfen, weil ich dann gedacht habe, also was hast du jetzt noch, was die nicht wegnehmen? Und das Erste, was kam, war mein britischer Pass. Das ist, dann habe ich gedacht, ah ja, stimmt, Engländerin, der britische Humor bleibt, den können sie nicht wegnehmen. Dann habe ich überlegt, also die Arbeitskraft, Ideenreichtum, nicht wendbar, geht man weiter mit Muttersein. Kein Kind fragt, also wie viel Geld hast du auf dem Konto, Mama, ich nenne dich nicht Mama, wenn es nicht reicht. Kinderliebe wird nicht gewendet. Also das ist sehr, sehr schön. Freundschaft hatte ich. Ja, und all diese Sachen haben mir geholfen, später dann durchzugehen. Und dann, was auch erstaunlich war für mich, das hätte ich nie gedacht, dass das als Positivhilfe hochkommen würde. Ich habe sehr viele Unfälle im Leben gehabt. Also ich bin mit 11 Jahren angefahren worden und habe das Bein gebrochen. Dann bin ich von den Krücken gefallen und habe den Arm gebrochen, war die ganze linke Seite im Gips. Und dann habe ich später einen sehr schweren Autounfall gehabt und musste aus dem Auto rausgeschnitten werden. Es war auf der rechten Seite, durfte ich dann Krücken gehen lernen auf der anderen Seite.
Als Kind noch, oder?
Nein, jetzt war ich 19 dann. Und dann bin ich im Schnee ausgerutscht. Also anderthalb Jahre später, und wollte dann meine Oberschenkel schützen und bin so blöd gefallen, dass ich dann das Wadenbein gebrochen habe und war schon wieder auf Krücken. Mhm. Aber mit dem schweren Unfall war ich ein ganzes Jahr lang auf Krücken. Mhm. Das kam zurück. Das kam zurück, und das Komische war, damals, als ich auf Krücken war, hat man mir die Krücken weggenommen. Ich habe keine Physiotherapie bekommen. Mhm. Und ich musste nach Hause als arme Studentin.
In England.
Okay. Und jeder Schritt, wenn man ein Jahr lang auf Krücken gegangen ist und die dann weg sind, war sehr schmerzhaft. Mhm. Und irgendwann mal kam ich auf die Idee zu überlegen, machst du nur den nächsten Schritt? Konzentrier dich nicht drauf, wie weit das ist jetzt nach Hause, nur auf den nächsten Schritt. Mhm. Und das ging erstaunlich gut. Irgendwann mal war ich zu Hause, weil ich dann nicht ständig darüber nachgedacht habe, wie weit der Weg ist noch.
Interessant, ja.
Und das kam mir wieder in der Insolvenz. Und deswegen habe ich immer das Lied von Whitney Houston gehört, Step by Step. Weil das hat mir dann geholfen, dran zu denken. Schau nicht diese Berg von Ängsten an.
Ja.
Die musst du sowieso nicht alle an einem Tag abtragen. Nur das, was jetzt anliegt, heute, das schaffst du, das ist dann auch okay.
Wir hatten, als wir uns kennengelernt hatten, als wir telefoniert hatten, da, was ich halt bemerkenswert fand, dass du im Grunde, ich würde vielleicht nicht ab Tag 1, aber du hast im Grunde die ganze Insolvenzzeit daran gearbeitet, das auf abzubezahlen, hast viel gearbeitet, was ja, von der Denke ist das wahrscheinlich schwierig, weil du kannst ja nie über ein gewisses Limit kommen. Was war denn dein Antrieb dabei? Also als du wirklich die ganze Zeit gearbeitet hast in der Insolvenz, immer begrenzt, was war dein Antrieb weiterzumachen mit dem Arbeiten?
Für mich war es so, es gab in dieser Phase, wo ich die Lieferanten gebeten habe, mir zu helfen, gab es viele Menschen, die an mich geglaubt haben. Und ich wollte in den Spiegel schauen können und sagen können, am Ende der Insolvenz, du hast dein Bestes getan, dass sie ihr Geld bekommen. Mhm. Das war für mich eine Grundbedingung, dass ich mich mag. Also das war eine der Sachen, wo ich überlegt habe, was gibt es für mich, was wichtig ist, dass ich mich mag danach. Mhm. Auch wenn ich es nicht schaffen sollte, die volle Summe zu bringen. Aber für mich war das dieses Gefühl, ich kann wirklich unbekümmert mit denen umgehen. So war es ja auch. Also einer meiner Gläubige, da hat einer meiner Söhne ein Praktikum bei ihm gemacht, mitten in der Insolvenz. dass wir uns menschlich begegnen können und ich das Gefühl haben kann, ich muss mich nicht verstecken. Ich habe mich für mich richtig verhalten. Mhm. Das war das eine. Und das andere, was ich hatte, was viele andere nicht haben in der Phase, dadurch, dass ich über die Insolvenz geschrieben hat. Ich habe ja einen Artikel geschrieben und das geschickt an 728 Journalisten, und das wurde im Wall Street Online veröffentlicht. Da habe ich 1200 Leute gehabt, die Dankesbriefe geschickt haben. Und all diese Menschen haben sich dafür bedankt, dass ich mich zeige, dass ich mich oute. Ich muss mich erstmal damit abfinden, outen. Ich habe ja überlegt, sie haben wie eine furchtbare Krankheit, die man hat, wenn man sich outet. Weil ich erstmal lernen musste, dass die Deutschen dieses Scheitern noch tragischer nehmen als wir Engländer, was mich sehr überrascht hat, weil das Land der Trümmerfrauen, also die immer dann irgendwie das Unmögliche möglich macht, hat nur gedanklich ein Problem damit. Mhm. Also im Tun sind sie super, aber im drüber nachdenken haben sie ein Riesenproblem mit dem Scheitern. Ja. Und dann war dann wirklich dieses Gefühl, wenn es denn schon so ist, dass niemand anders sich zeigt, dann kann ich denen helfen. Mhm. Ich kann denen helfen, wenn ich nach außen gehe. Also und zeig, guck mal, so ist es. Ehrliche Fehler. Mhm. Ich will ja nicht, dass sie hochgehoben werden dafür, aber ich bin auch keine Kriminelle.
Ja.
Und ich muss mich nicht peinigen bis St. Nimmerleins Tag, weil ich kann nicht zurückgehen.
Mhm.
Ich kann diese Fehler nicht beheben.
Mhm.
Also das Einzige, was ich tun kann, ist gut damit umgehen, daraus lernen, dass es nicht wieder passiert und mein Bestes tun, dass die Menschen, die geschädigt worden sind, das meiste daraus bekommen. Und wenn ich das projizieren kann in der Öffentlichkeit, dann sitzen die Menschen auf dem Sofa, die sich nicht mehr trauen, herauszugehen, weil sie sich so schämen. Und vielleicht nehmen sie diesen Druck des Versteckens weg.
Mhm.
Also ich sag mal so, es ist, wenn ich jetzt dir nicht erzählen würde, ich war insolvent, dann würde das nicht an dir liegen als Person, dass du irgendwie doof reagierst, weil ich hätte dir noch gar nicht die Chance gegeben, mir irgendetwas zu sagen. Das würde daran liegen, dass ich mich unter Druck setze, perfekt sein zu wollen.
Mhm.
Und perfekt sein zu wollen, musste ich lernen von einer Freundin, die mir erzählt, also als ich Hilfe gebraucht habe, ich konnte dann also die Einkäufe nicht tätigen in einer Woche und die hat gesagt, komm, lass dir helfen. Da habe ich gesagt, nein, Hilfe zu bekommen ist nicht anzunehmen, ist überheblich, hat sie gesagt.
Mhm.
Sie hat gesagt, von uns hast du es immer erwartet, wo du oben warst, dass du helfen kannst und wir nehmen, bist du jetzt was Besseres.
Mhm.
Und das ist auch bei diesem Perfekt sein zu wollen. Wir erwarten von keinem Freund, dass er perfekt ist. Wir springen ein, wenn er in Schwierigkeiten ist.
Mhm.
Aber wenn wir dann in Schwierigkeiten sind, das geht nicht. Das dürfen wir
nicht. Ja, stimmt. Man
das
nimmt
darf
immer
nicht passieren.
Selbstverständlich hin, dass man anderen hilft. Aber das andersrum auch ist, und das sieht man dann doch, ich bin auch jemand, der sich schwer damit tut, sich sehr viel helfen zu lassen. Ich kenne das, also ich kann es daher verstehen.
Ja.
Aber ja, ich glaube, die Sicht einmal umzudrehen, dass man selber, hilft man natürlich dann sehr gerne, dass man auch verstehen muss, dass andere auch gerne wiederum helfen und dass man es einfach annehmen muss.
Genau. Genau, und das ist auch ansteckend.
Ja.
Also es setzt die Gesellschaft um einen herum unter Druck, nichts nehmen zu wollen, weil man selber nichts nimmt. Und da muss man auch dabei bedenken, da könnte im Umfeld ein Freund sein, der wirklich dringend Hilfe braucht und das nicht äußert, weil man selber nie was genommen hat. Also, und das finde ich sehr spannend, also auch mit Hinblick darauf, dass ich später einen Verein hatte, in dem ich dann auch erfahren musste, dass ungefähr 60% Selbstmordgefahr bei Menschen mit Schulden besteht.
Oh, wow.
Und ich dann gedacht habe, wie schade, dass man nicht im Umfeld darüber spricht.
Ja.
Es passiert manchmal, es gibt manche Sachen, die kann man nicht aufhalten. Jetzt zum Beispiel bei mir, ich hatte einen langfristigen Mietvertrag unterschrieben, ich kam nicht raus.
Mhm.
Ich hätte einen Kopfstand machen können. Es wäre wirklich immer so ausgegangen, wie es ausgegangen ist.
Hast du das probiert mit dem Kopfstand?
Erst später, aber es war dann zu spät.
Das ist ja auch schön, dass es sich heute wieder so gut gefügt hat. Vielleicht da die vielleicht provokante Frage, aber würdest du es nochmal so machen?
Um Gottes Willen, seine Insolvenz freiwillig, das würde ich nicht freiwillig machen. Ich sag mal so, kein Mensch geht freiwillig in eine Insolvenzsituation hinein. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es ist schön. Gleichzeitig muss ich sagen, hat es auch ein verstecktes Reichtum gehabt für mich. Es gibt Sachen, an denen man nicht denkt. Zum Beispiel dieses Netz. Ich bin ja vom Sternzeichen her Stier. Mhm. Und ich habe es immer gern gehabt, da versichert zu sein und da versichert zu sein. Und überall irgendwie hier ein Pösterchen und da ein Pösterchen. Dass nichts passieren kann. Und dachte, mein Sicherheitsnetz ist auf diese Art und Weise erledigt. Und durch die Insolvenz war dieses Sicherheitsnetz das Erste, was weg war.
Mhm.
Und es spannte sich aber ein anderes Sicherheitsnetz unter mir aus. Und es waren die Freunde.
Mhm.
Es waren die Menschen um mich herum. Und auch Menschen, die offen waren, wo ich das nie gedacht hätte. Jetzt zum Beispiel mein Hauptgläubiger ist einer der Menschen, der mich eingeladen hatte zu sprechen.
Mhm.
Wo man dann denkt, also große Bank. Und ich darf dann darüber sprechen. Also wo man einfach sieht,
ja.
wie wichtig das ist, ein Mensch zu sein. Und das ist ein Geschenk. Und es ist auch ein Geschenk, zu wissen, was passiert mit mir, wenn ich in Schwierigkeiten bin. Also ich habe ja früher, ich sage mal mein halbes Leben lang, immer gedacht, oh Gott, hoffentlich passiert das nicht. Das würdest du niemals schaffen. Oh Gott, das würde ich nicht schaffen. Ich würde die Decke über den Kopf ziehen und so weiter und so fort. Und dann passierte das und ich habe natürlich diese Lähmungszeit gehabt, aber danach habe ich mich selber überrascht und zwar jeden Tag aufs Neue.
Und ich glaube, das ist ja auch das, was du anderen geben möchtest letztendlich, diese Angst davor zu verlieren.
Ja, also ich denke, die Angst ganz ablegen, wenn man es noch nicht erlebt hat, kann man nicht. Aber zu wissen, es ist wichtig, weil es ist jetzt nicht nur für Insolvenzen. Mhm. Ich sage immer jetzt zum Beispiel, wenn eine Beziehung auseinandergeht, das ist für mich eine Beziehungsinsolvenz. Mhm. Man hat viel verloren. Wenn man wirklich schwere Gesundheitsprobleme hat, das ist für mich eine Gesundheitsinsolvenz. Es gibt ja viele Arten von Insolvenzen und das Muster, das man braucht, um durchzukommen, ist erstens, dass man weiß, wer man ist. Mhm. Also, dass man sich nicht bewertet nach dem, was passiert ringsherum, nicht nach dem Beruf, nicht nach dem Kontostand, sondern einfach weiß, wer man ist. Mhm. Und zweitens, dass man dann guckt, wie man sich selber aufrechterhalten kann. Also man dürfte ja gar nicht in einem Podcast erzählen, wo man weiß, dass andere Menschen das hören, dass man auf dem Spiegel mit dem Lippenstift gemalt hat, guten Morgen, Schatz. Habe ich aber. Und der Grund, warum ich es gemacht habe, war, es gab natürlich manche Tage, wo ich ganz unten war. Mhm. Aber wenn ich aufgestanden bin und ich das auf dem Spiegel gesehen habe, musste ich lachen. Mhm. Und dann war mein Visage darunter, lachend. Und so fing der Tag anders an.
Yeah.
Weil ein Mensch, also diese Begegnung mit mir selber lachend, hat mich dann auch hochgehoben. Oder auch diese Möglichkeit zu haben, dass man dann sagt, also in der Natur ist es so, dass Pflanzen Wasser brauchen, um zu wachsen. Und ich behaupte mal, dass die Seele manchmal Tränen braucht, um sich zu reinigen. Mhm. Und ich habe mir gesagt, also ich kann es mir nicht erlauben, als Mutter ständig unten zu sein. Mhm. Gleichwohl platz ich, wenn es nicht rauskommt. Und mein Deal mit mir war, ein Tag in der Woche, das habe ich Verzweiflungstag genannt, da darf das rauskommen.
Sehr gut.
Also am Verzweiflungstag und da kann ich es rauslassen und am Ende des Tages, dann habe ich immer zu mir gesagt, und jetzt haben wir es rausgelassen.
Ja. Yeah.
Und was machen wir jetzt morgen? Was anders? Fertig.
Sehr cool.
Und dann ging das immer weiter. Es steht einem zu, traurig zu sein. Man hat was verloren. Ja, das ist auch in Ordnung. Wichtig ist, dass man in Bewegung bleibt und wichtig ist, dass man sich nicht schämt. Denn für mich sehr überraschend, Insolvenz, man denkt, Gott, das passiert nur den anderen. Als ich rausgegangen bin und habe darüber gesprochen, in meinem direkten Umfeld waren 16 Leute, 16 Menschen, die mit Schulden zu tun gehabt haben, wo ich das all die Jahre nicht gewusst habe. Also manche von denen hatten ganz erfolgreiche Unternehmen, das war schon längst abgehakt. Ja. Es gab manche, die am Kämpfen waren, die es mir aber nicht erzählt haben, weil sie sich alle geschämt haben. Und was mich auch wirklich fasziniert hat, war die Reaktion von einer Person. Da habe ich also immer gedacht, warum meldet sie sich nicht? Mhm. Stand überall in der Zeitung, dass ich insolvent bin und überall war das und sie meldete sich nicht. Und dann habe ich ihr irgendwie eine E-Mail geschickt. Das war ein halbes Jahr, nachdem ich Insolvenz angemeldet habe. Und habe gesagt, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ich bin insolvent geworden. Wie geht's dir? Und dann kam eine E-Mail zurück. Gott sei Dank. Ich habe nicht gewusst, ob du darauf angesprochen werden willst.
Oh,
yeah. Darum habe ich mich nicht gemeldet. Und das ist spannend, weil viele Leute denken, die Menschen ziehen sich zurück, weil sie das schlimm finden. Mag sein, dass es einige gibt, die so denken. Seien wir froh, dass die dann weggehen, sind niemals Freunde gewesen, wenn sie so sind. Aber die anderen, die weggehen, kann sein, dass sie nicht wissen, wie sie damit umgehen.
Ja.
Insolvenz und Schulden, das ist ein Thema wie Tod.
Mhm.
Also Menschen, die jemand gerade verloren haben, ruft man auch oft nicht an und sagt, Gott, wie geht's dir?
Ja.
Blöde Frage, ne? Wie geht's dir? Solche Sachen.
Ja.
Finde ich ganz, ganz wertvolle Erfahrungen. Diese Perspektiven wechseln.
Ja.
Dann auch die Frage an mich. Warum finde ich das so abwertend im ersten Moment, in einer solchen Situation zu sein? Was habe ich falsch gedacht über dieses Thema?
Mhm.
Und dann die Möglichkeit zu haben, ich habe viele Veranstaltungen gehabt, wo ich über Scheitern gesprochen habe, zu sagen, wenn jemand blöd reagiert, ach, verzeih ihm, er weiß es nicht. Und hoffentlich muss er es auch nie wissen.
Denn die wissen nicht, was sie tun, ist das James Dean?
Ja, genau.
Gibt es denn, bist du auf jemanden getroffen, der ähnlich wie du Erfahrung gemacht hat und auch darüber so offen spricht? Oder bist du da tatsächlich sehr alleine?
Ein paar Menschen sind nachgekommen, aber erstaunlich wenig. Also wirklich sehr, sehr wenige Menschen.
Okay.
Es war, es war so, also beim Global Summit of Women damals, die reisen ja um die Welt und jedes Jahr, nachdem sie dieses Treffen gehabt haben, der vielen Frauen wünschen sie sich Themen. Und in dem Jahr, bevor ich gesprochen habe, haben sie sich gewünscht, für das nächste Jahr scheitern. Und so bin ich hingekommen als Rednerin, weil ich keine Konkurrenz hatte.
Ja, sehr gut.
Es gab niemanden, der darüber sprechen wollte.
Ja. Wenn du da auf einer Bühne stehst jetzt, wie viel war das vor 1000 Frauen?
Ja.
Bist du da stolz oder was empfindest du da?
Das ist eine sehr gute Frage. Also stolz war ich noch nie, da zu sein. Es war für mich immer so, also wie kann ich das sagen? Ich habe ja, wenn ich spreche, immer den besten Platz im Kino. Es gibt nie, oder wir sprechen von Zeiten vor Corona, wo man dann noch Publikum hat, nie einen Zeitpunkt im Leben, wo Menschen sich unbeobachtete fühlen, als wenn sie einem Vortrag horchen.
Yeah.
Und für mich war das wichtig. Ich habe das Gefühl gehabt, ich stehe da für diejenigen, die das schon erlebt haben, dass sie sehen, dass man akzeptiert wird. Ich stehe da, dass ich helfen kann, dass das Thema ein Thema wird. Weil alleine, dass ich da stehe, fangen die Leute an, darüber zu reden. Ob positiv oder negativ, völlig egal, aber es wird ein Thema. Dieses Gefühl habe ich gehabt. Aber am meisten war das so, kurz bevor ich angekündigt worden bin, war die Furcht, auf die Bühne zu gehen, wo ich gedacht habe, Engländerin, hoffentlich kannst du noch Deutsch, wenn es losgeht. Und auch da habe ich mal für mich, weil wenn man vorne sitzt, kann man nicht abhauen, das bekommen alle Leute mit. Also wenn man hinten ist, geht man schon leicht raus, aber vorne geht es nicht so gut.
Yeah.
Dann habe ich immer gesagt, hey Angst, bist du auch schon wieder da? Komm mit, wir müssen einen Vortrag halten. Und so ging es einigermaßen.
Zum Thema Stolz vielleicht. Ich finde, du kannst sehr stolz auf dich sein, weil du letztendlich außer Insolvenz extrem viel geleistet und auch ich sag mal, der Welt gebracht hast durch das, was du eben sagst, dass du definitiv stolz sein kannst, dass du da stehst und dafür stehst. Aber was ist denn das Gefühl, was du da empfindest? Empfindest du Freude, dass du denen das mitteilen darfst, erzählst du, oder was empfindest?
Ja, das ist, ich brenne immer für das, was ich tue, brenne ich. Und ich habe diesen Wunsch, also ich, in dem Moment, wo ich etwas tue, was ich wirklich gern mache, vergesse ich mich.
Okay.
Und dann bin ich voll beim Thema. Und dann bin ich unheimlich stolz, wenn ich sehe, dass jemand im Publikum sitzt, der in manchen Teilen des Vortrags zusammensackt, weil er dann, das sieht man, er hat es auch erlebt.
Ah, okay, ja.
Wenn er am Ende aufatmet, weil er sieht, dass jemand auf die Bühne kommt und mich begrüßt, wo er niemals dran denken würde, dass der Bürgermeister von irgendeinem Ort einen Insolventen begrüßt oder dass man auf der Bühne mit dem österreichischen Bundeskanzler steht oder solche Geschichten, wie der dann wächst. Da bin ich schon stolz und freue mich mit ihm. Aber meistens habe ich das Gefühl, Botschafter zu sein.
jetzt, wo wir bei dem Thema Wörter sind, kommen wir unglaublich gut zu der Standardfrage dieses Podcasts. Und zwar, der heißt ja Arbeit mit Muße. Von daher erfahre ich immer gern vom Gast, was das Wort Arbeit für ihn bedeutet, was es für ihn auslöst. Das Wort Muße und wann er mit Muße arbeitet.
Also Arbeit bedeutet für mich, also nicht nur Geld verdienen, es bedeutet für mich mit Passion etwas tun, was für mich Sinn macht. Immer wenn das so war, immer wenn ich lernen konnte, immer wenn ich eine neue Seite entdecken konnte von mir, immer wenn ich das Gefühl gehabt habe, ich bringe einer Firma etwas Zusätzliches zu dem, was sie schon vor mir hatten.
Ja.
Immer wenn ich das Gefühl gehabt habe, das Thema, für das ich arbeite, ist wichtig und richtig, habe ich Spaß an der Arbeit gehabt. Und insofern denke ich, dass Arbeit etwas Wichtiges ist, wo man dann auch diese Passion entdecken kann. Und das ist, würde eigentlich die Frage beantworten, wann ich mit Muße arbeite. Wenn ich,
ja, eigentlich ja.
Weil ich arbeite immer mit Muße, wenn ich dann, wenn ich brenne dafür. Ich liebe die Lernthemen. Also ich finde, ich bin reichlich beschenkt worden mit Lernerfahrungen im Leben, mit Unternehmen, die Lernen unterstützt haben. Und ich bin ein Mensch, ich muss immer alles wissen.
Das ist, mit dem Yin-Yang-Vergleich kam das noch nicht, aber sehr, sehr cool. Wir kommen zum Ende des Podcasts. Wir haben noch 3 kurze Fragen und dann am Ende noch eine kleine Abschlussfrage. Also, ich würde dich einmal bitten, hier relativ kurz und knapp zu antworten, aber natürlich mehr als ein Satz. Die erste Frage, die ich bei deinem Thema natürlich unglaublich spannend fände, ist, wenn du ab nächsten Monat ein bedingungsloses Grundeinkommen bekommen würdest, würde es dein Leben irgendwie ändern?
Ich glaube, wenn ich ein Grundeinkommen bekäme, würde es mein Leben dahingehend ändern, dass ich dann nicht mehr darüber nachdenken muss, ob man die Mieten noch in München zahlen kann, wenn man in Rente geht.
Ja.
Das würde diese Perspektive ändern. Mhm. Aber grundsätzlich, glaube ich, würde mein Leben so bleiben, wie es ist. Also sonst so bleiben, wie es ist,
ja.
Weil ich gerne das mache, was ich mache.
Okay, nächste Frage. Welches Buch oder Bücher hast du am meisten jemandem empfohlen, bestenfalls geschenkt?
Also für mich gibt es 2 Bücher, die wirklich also sehr wichtig sind. Das eine ist ein Buch, das über das Leben von Charles Dickens handelt.
Okay.
Und Charles Dickens ist ein berühmter Schriftsteller, aber die wenigsten Menschen wissen, dass er unter Schulden aufgewachsen ist, im Schuldnergefängnis. Seine Eltern waren.
Okay.
Und er hat dann auch gekauft ein Haus, das er immer angeschaut hat, als er ein kleiner Junge war. Und hat auch aus dieser Situation sehr viel Gutes getan. Und dann gibt es ein sehr gutes Meditationsbuch mit täglichen Meditationen, wo ich immer wieder, also dieses Buch, also jeden Tag ein neuer Beginn heißt das, wo ich das vielen Menschen empfohlen habe, weil das sehr schön einen zentriert, nicht mit du musst ABC machen, sondern mit Fragen. Also es sind keine Fragen drin, aber man geht, wenn man dieses kleine Stück gelesen hat, hat man Fragen im Kopf. Und ich finde, wenn man den Tag mit Fragen anfängt, dann ist es auch schön, die Antworten unterm Tag zu finden.
Ja, spannend. Die Bücher findet ihr natürlich in der Beschreibung. Die dritte Frage und damit auch die letzte von den kurzen Fragen. Welchen Ratschlag würdest du jemandem geben, der gerade kurz vor der Insolvenz steht? Und beziehungsweise welchen Ratschlag würdest du ihm raten, zu ignorieren?
Also den Ratschlag, den ich geben würde, wäre, wenn man ein krankes Kind hat, bringt man es zum Arzt. Einfach, wenn man dran denkt, keiner kennt mein Unternehmen oder meine Situation besser als ich, einfach dran denken, ob das gültig wäre, wenn es sich so um ein krankes Kind handeln würde. Man würde den Arzt holen. Es ist wichtig, Hilfe zu holen von außen.
Und sehr gut, ja.
Was ich sagen würde, ignoriere jeden, der sagt, rede nicht drüber. Also nicht verstecken, vor irgendjemandem. Man muss immer dran denken, man hat nur eine gewisse Portion Energie. Mhm. Und die Energie, die man aufwendet, etwas zu verstecken und die Angst entdeckt zu werden, die raubt einem wichtige Energie für den Neustart. Also einfach offen sein. Ja. Man muss dran denken, wenn man offen ist. Diejenigen, die sich entfernen, schön, man verschwendet keine Zeit mit Menschen, die es nicht wert sind. Die, die bleiben, sind echte Freunde. Man hat nichts zu verlieren, wenn man nach außen geht. Nur zu gewinnen. Ja. Die Einsicht darüber, wer zu einem hält und wer nicht.
Sehr, sehr, sehr schöne Tipps, gerade auch das mit dem Arzt. Kommen wir zu der letzten kleinen Frage. Sagt dir die Metapher des Museumstages was aus dem Buch Big Five for Life?
Museumstages?
Ja.
Nein.
Also ein Museumstag ist das, wenn du dir vorstellst, dass man irgendwann nicht mehr da ist, ein Museum für einen gebaut ist. Und Menschen gehen in das Museum rein und sehen Bilder. Okay. Und wenn jetzt eine Familie zum Beispiel vor einem Bild steht, dann ist dort irgendeiner deinen Tage abgebildet. Natürlich ganz viele Tage, aber sie gucken auf einen Tag und dann ist ein Tag, der einfach dein Leben charakterisiert hat. Was ist für dich ein Museumstag?
Oh, das ist eine sehr schwierige Frage von einer Mutter von drei Kindern. Einen Tag zu haben, denn es gab natürlich drei Tage, an denen mein Leben sich verändert hat.
Dieses, okay, das heißt, wir haben drei Bilder nebeneinander.
Ja, dieses Gefühl, ein neues Leben in den Armen zu halten und dieses überwältigende Gefühl der Liebe für ein Kind, das hat mich bewegt, also mehr als ich geglaubt habe davor, als ich schwanger war. Also ganz ein anderes Gefühl, eine andere Sparte von sich selber rauszugeben, dieses einfach bei den anderen sein.
Das ist definitiv ein würdiger oder drei würdige Tage.
Ich habe einen anderen Begriff dafür. Ich habe immer gesagt, was will man auf dem Grabstein stehen haben? Und ich will nicht draufstehen haben, sie war erfolgreich, sie war gut im Job oder sonst irgendetwas. Ich würde gern da draufstehen haben, schön, dass es sie gegeben hat. Das wäre für mich der erfolgreichste Spruch, der jemals auf einen Stein stehen könnte. Für mich.
Sehr schön.
Deswegen finde ich es wichtig, dass man unabhängig von dem Beruf weiß, wer man ist.
Anne, ich danke dir. Wenn ein Zuhörer, eine Zuhörerin dich erreichen möchte, sich mit dir unterhalten möchte, dich kennenlernen möchte, wie kann man dich am besten erreichen?
Also ich habe es ja auch schon im Gespräch gesagt, eine E-Mail-Aholic bin ich, ein Internet-Aholic und ein Social-Media-Aholic bin ich auch. Man findet mich also in LinkedIn, auf Instagram, in Twitter, auf Facebook.
Die üblichen Verdächtigen,
ja. Man findet mich überall. Und wenn man ganz klug ist und mich recherchiert im Netz, dann findet man auch meine E-Mail-Adresse.
Okay. Und ansonsten tue ich die auch in die Beschreibung. Da muss man.
Genau.
Alles klar. Anne, ich danke dir an die Zuhörer. Ich danke euch fürs Zuhören. Super. Und ich wünsche euch noch einen tollen Abend. Bis dann. Ciao. Hi, du mit Muße-Hörender oder Hörende. Vielen Dank fürs Zuhören dieser Folge. Wirklich vielen, vielen Dank. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du konntest wertvolle Gedanken, aber auch Tipps und Tricks aus dieser Folge mitnehmen. Vergiss bitte nicht, falls du eines in dieser Folge genannten Bücher oder ein beliebig anderes Buch als Hörbuch geschenkt haben möchtest, hast du die Möglichkeit, über einen Link in der Beschreibung ein kostenfreies Probeabo bei Audible abzuschließen und ein Hörbuch deiner Wahl geschenkt zu bekommen. Du kannst jederzeit kündigen und behältst trotzdem das Buch deiner Wahl für immer. Wenn dir dieser Podcast gefällt, bewerte den Podcast gerne auf Apple Podcast mit einer positiven Bewertung und einem Kommentar und teile ihn mit den Menschen, die auch Freude an diesem Podcast haben können. Damit hilfst du dieser Show und eventuell dem einen oder anderen Menschen, der auch auf der Suche nach seiner Berufung ist. Ich freue mich, dich auch nächstes Mal wieder dabei zu haben. Bis dahin, mach's gut, dein Philipp.